Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Wanderbücher sind ja in den letzten Jahren sehr erfolgreich gewesen bei uns. Der Autor und Journalist Wolfgang Büscher, der ist schon gewandert, als es noch keinen Wanderbuchboom gab. Zum Beispiel von Berlin nach Moskau. 2003 hat er ein Buch darüber veröffentlicht. Dann hat er die deutschen Außengrenzen umwandert. 2011 kam ein Buch von ihm über eine amerikanische Wanderung heraus, von der kanadischen Grenze quer durch die USA, immer nach Süden bis nach Mexiko. Heartland hieß dieses Buch. Und jetzt gibt es ein neues Buch von ihm. Das zeigt einem aber nun schon im Titel, hier wird nicht in die Welt hinausgewandert, sondern es geht nach Hause. Heimkehr heißt dieses Buch und Wolfgang Büscher ist jetzt hier bei uns. Seien Sie willkommen, Herr Büscher.
Vielen Dank. Hallo zusammen.
Sie erzählen in dem Buch, dass Sie in eine Forsthütte gezogen sind, oder Jagdhütte, die so richtig einsam im Wald steht. Ganz einfach, Feldbett, Campingkocher, Holzofen. Und da haben Sie von Frühling bis Herbst gelebt. Warum wollten Sie das tun?
Ja, das ist ja so komisch mit solchen Ideen. Irgendwann sind die da und man weiß gar nicht so genau, wo sie herkommen. Also es hat sicherlich was mit Kindheitserinnerungen zu tun, weil ich bin da aufgewachsen und eine große Beschäftigung als Halbwüchsiger war, mit ein, zwei, drei Kumpels zusammen, Schulfreunden, im Wald rumzustromern und Hütten zu bauen, die dann halt immer von Forstarbeitern auf Geheiß des Försters wieder abgerissen wurden und nie fertig wurden. Es war ein ewiger Kampf und das ist sicher ein Motiv gewesen. Ein anderes Motiv ist sicher gewesen, Sie haben es erwähnt, ich habe ja mal dieses Deutschlandbuch gemacht, da bin ich so ein bisschen um Deutschland rumgelaufen, man könnte auch sagen rumgeschlichen, immer an den Außengrenzen. Das war für mich ein weitgehend unbekanntes Deutschland, also die meisten Regionen, durch die ich da gekommen bin, also zum Beispiel Oder-Neiße runter, auf dem Kamm des Erzgebirges, aber auch im Westen, Saarland, an der belgisch-luxemburgischen Grenze und so weiter. Das kannte ich bis dahin alles gar nicht. Und es blieb von diesem Buch bei mir immer so ein Gefühl zurück, so ganz war es das noch nicht. Du musst irgendwann an das Thema nochmal ran. Und dann kam irgendwann der Gedanke, also außenrum bist du, also jetzt mal richtig mitten rein. Also dahin, wo du es auch kennst, wo du herkommst. Und das schoss dann irgendwann alles so zusammen in diese Idee mit dieser Jagdhütte, die mir natürlich auch jemand aufschließen musste. Also jemand machte mich bekannt mit dem Besitzer und der war so unfassbar nett zu sagen, ja gut, gehst du halt rein, ein halbes Jahr.
Und mitten rein heißt jetzt Nordhessen, Grenze zu Westfalen, wenn ich das richtig sehe. Das ist eben, Sie haben es gesagt, eine Heimkehr in den Wald Ihrer Kindheit. Über den Wald wird ja zurzeit viel geschrieben. Der Förster Peter Wohlleben, da ist besonders erfolgreich damit. Sie sagen jetzt an einer Stelle, ich komme aus dem Wald, in Bezug auf Ihre Existenz da in dieser Jagdhütte. Was heißt das denn für Sie, dieses Ich komme aus dem Wald?
Man kann sich das heute vielleicht nicht mehr so richtig vorstellen, aber eine Kindheit, sagen wir mal so in den 60er Jahren, war sehr anders als eine Kindheit heute. Diese ganzen Medien gab es nicht und also wenn ich zum Beispiel an meine Sommerferien denke, man ist in der Zeit noch nicht so weggefahren. Und was ausbrach am letzten Schultag war die große Sommerlangeweile, die große Sommerferienlangeweile, die irgendwie bewältigt werden musste und das spielte sich dann dort ab. Und das war sozusagen als Kinder, als, weiß ich nicht, Zwölfjährige oder so, wir waren sehr frei. Also es hat sich auch keiner groß um uns gekümmert. Wir sind einfach rumgestromert und wir haben uns irgendwo Werkzeug besorgt und sind losgezogen und haben, weiß ich nicht, Waldhütten gebaut, Baumhäuser, keine Ahnung, all das ganze Zeug.
Und jetzt dieses Leben im Wald da monatelang, das ist ja auch sehr einsam logischerweise, wenn man da so eine einsam gelegene Jagdhütte bezieht. Wie haben Sie jetzt den Wald erlebt oder was für ein Waldmensch sind Sie da geworden in diesen Monaten?
Na, der Wald ist in diesem Sommer eigentlich zu einem großen Teil gestorben. Es gab ja mal die große Parole vom Waldsterben. Ich glaube, das war in den 80er Jahren und damals ist er ja nicht gestorben. Das lag einfach daran, dass die Industrieabgase gebändigt wurden, indem man einfach Filter eingebaut hat und dann war das Waldsterben auch wieder vorbei. Erstmal und das, was sich jetzt abspielt, letzten Sommer, als ich da war und diesen Sommer geht es ja munter weiter, ist halt ein Zusammenspiel von großer Trockenheit und diesem berüchtigten Borkenkäfer, der halt die Fichtenbestände frisst. Und die Fichtenbestände in dem Wald, in dem ich war letztes Jahr, die sind bei ungefähr 40%. Der Förster, mit dem ich zu tun hatte, der macht das seit 25 Jahren und der hat sich schon sehr bemüht, auf Mischwald zu gehen und diese einseitige Waldbewirtschaftung abzuschaffen und langsam zu verändern. Aber das geht halt nicht in ein paar Stunden oder ein paar Jahren. Also einen Wald zu verändern, das kostet eine Generation, mindestens.
Da wirkt ja dann die Außenwelt hinein mit diesen Phänomenen von Trockenheit und Hitze, Stichwort Klimawandel. Jetzt haben Sie da ja ganz einfach gelebt, wie gesagt, es gab kein Internet, kein Fernsehen. Es ist nicht mal von Büchern die Rede, wenn ich mich richtig erinnere. Heute ist ja öfter mal die Rede so von Digital Detox, von digitaler Entgiftung. War das jetzt für Sie auch so eine Art Entgiftung, diese Monate da draußen von der ganzen städtischen, medialen Gegenwartskultur?
Also Menschen gibt es da schon, Waldarbeiter, Leute, die die ganzen trockenen Bäume fällen mussten, immer wieder in neuen Wellen und so weiter. Ich habe da schon auch Menschen getroffen, aber es ist schon was sehr anderes. Also meine Freizeitbeschäftigung war zum Beispiel Holzhacken oder einfach, also die Abende habe ich auf Hochsitzen verbracht und habe versucht, die Wildschweine und die Rehe zu beobachten. Bin auch ab und zu mit zur Jagd gegangen und also was.
Wolfgang Büscher ist hier bei uns zu Gast mit seinem neuen Buch Heimkehr. Was ich vorhin noch gar nicht gesagt habe zu ihm, er hat für sein erstes großes Welterkundungs-Wanderbuch Berlin-Moskau, eine Reise zu Fuß, den Johann Gottfried Säume Literaturpreis bekommen. Für seine vielen Reportagen hat er fast alle Preise bekommen, die man so kriegen kann in diesem Genre. Er hat seine Reportagen für die Zeit geschrieben, für Süddeutsche Zeitung, Frankfurter Allgemeine, Geo und Welt. Und dort ist er heute Ressortleiter für Investigatives und Reportage. Herr Büscher, wir haben eben gesprochen über Ihre Monate dort im Wald in einer Jagdhütte, auch so als Entgiftung von der Gegenwart, wenn ich das mal so sage. Das ist ja überhaupt ein Text, den Sie da geschrieben haben, der, würde ich sagen, auch unserer Gegenwart den Rücken zuwendet, was so das Sprachliche angeht. Haben Sie da gezielt nach einer Sprache gesucht, die möglichst wenig nach 2020 klingt? Moment, Ihr Mikro muss ich noch aufmachen.
Haben Sie es so empfunden?
Ja.
Das ist interessant. Also, wenn ich eine Absicht hatte, dann war es die, dass es nicht so episch sein soll wie die großen Wanderbücher, diese Wandertrilogie, die Sie da angesprochen haben, sondern dass es ein bisschen roher und rauer sein soll. Aber das sind so Dinge, die man sich vornimmt und ich kann mir ja nicht selber ständig die Hand beim Schreiben führen und das kommt dann halt, wie es kommt. Aber wenn Sie mich nach einer Absicht fragen, war es die etwas roher, etwas rauer, etwas knapper vielleicht auch und ein bisschen erdiger und direkter.
Ich habe sie eher als poetischer und romantischer empfunden als in anderen Büchern, aber so sind die Wahrnehmungen. Die Welt, von der Sie da erzählen, die wurzelt ja ganz tief in Traditionen. Sie schreiben von Schützenfesten, von Kirchgängen, von Treibjagden. War das auch ein Teil der Suche oder des Ausschauhaltens mit diesem Buch, solche Traditionen im ländlichen Deutschland? Sie haben ja vorhin gesagt, Sie wollten mal mitten rein, auch solche Traditionen wieder wahrzunehmen, aufzuspüren, zu beschreiben?
Naja, aus Berliner Sicht ist das sonderbar. Aus der Sicht dort ist Berlin sonderbar. Und es ist schon ganz bewusstseinserweiternd. Also ich lebe ja seit Jahrzehnten in Berlin und bin hier sehr vertraut und verwurzelt inzwischen, familiär und alles. Aber es ist schon ganz heilsam und ganz bewusstseinserweiternd, die große Stadt mal von außen zu betrachten. Und diese andere Welt, die gibt es noch, die gibt es schon noch. Das soll nicht heißen, dass die Dinge der modernen Welt da nicht reinspielen. Das tun sie selbstverständlich. Also wir haben über den Zustand des Waldes zum Beispiel gerade gesprochen, Klimaprobleme, Trockenheit und solche Sachen alles. Natürlich ist es da auch massiv vorhanden. Und trotzdem wir leben nicht nur in einer Zeit, in einer völlig gleichgeschalteten Monozeit, sondern wir leben in verschiedenen Zeiten gleichzeitig. Und da gibt es schon noch Lebensweisen und Verhaltensweisen und auch Lebenseinstellungen, die eher noch was mit dem zu tun haben, wo ich herkomme, mit meiner Jugend, mit meiner Kindheit, als das manchmal in Berlin der Fall ist. Ja, das stimmt schon.
Sie schauen ja, lassen Sie uns mal dafür ein Beispiel nehmen. Ein Schützenfest, da gibt es einen Tanz des Schützenkönigpaares und da schreiben Sie, der Königstanz, also so heißt dieser Tanz dann, der Königstanz war ein Augenblick, in dem das deutsche Seelentürchen ein Spalt weit aufstand und mich eine deutsche Sehnsucht sehen ließ. Haben wir auch mal einen Beispielsatz für einen Stil in dem Buch. Was ist denn das für eine deutsche Sehnsucht, die Sie zum Beispiel in diesem Moment da gesehen haben?
Was man da sieht oder was ich zumindest meine beobachtet zu haben, ist, was Uniformen oder eben auch Kostümierungen aus Menschen machen. Das ist halt, der Schützenkönig ist dann halt ein König für die Dauer dieses Schützenfestes und für die Dauer seiner Regentschaft. Und er benimmt sich auch wie ein König. Ich habe zum Beispiel versucht, eine kleine Audienz von ihm zu kriegen und er hat sich dann auch benommen wie ein König, der um eine Audienz gebeten wird und hat dann mir ein paar Statements gesagt und ein paar Dinge gesagt. Mit einer gewissen royalen Würde hat er das getan. Und so hat er sich auch wirklich die ganze Zeit benommen. Und auch die Offiziere, die dann zu Pferde die Schützenkompanien dann befehligen, die waren dann auch knackige, stramme Offiziere auf ihren Pferden, wenn sie angeritten kamen. Das ist, also solche Dinge gibt es. Und die Verwandlung von Menschen, die sich aber dann eben auch gern verwandeln möchten in dem Moment, die war deutlich zu sehen.
Und wenn Sie jetzt diese Erfahrungen machen, diese Beobachtungen dort draußen, sage ich jetzt mal aus Berliner Perspektive, wie geht das dann wieder ein in Ihre Arbeit als politischer Journalist in Berlin für die Welt?
Vielleicht bleibt da was übrig, dass man nennen könnte, eine gewisse Wachheit für die Welt da draußen und das Bewusstsein, dass nicht alles so tickt wie auf diesen 30 mal 40 Kilometern, die Berlin sind.
Wolfgang Büscher ist bei uns heute, der Autor und Journalist, mit seinem neuen Buch Heimkehr. Das ist ein Buch über seine Heimkehr in die Region in Nordhessen, in der er groß geworden ist. Und mir ist eine Parallele, Herr Büscher, aufgefallen zwischen Ihren Büchern. Mal sehen, ob Sie die auch sehen, diese Parallele. Zwischen Ihrem USA-Buch Heartland und Ihrem neuen Buch. Bei Heartland sind Sie ja auch aufs Land gegangen, in den mittleren Westen der USA, wo eben nicht die großen Städte sind, wo nicht die Eliten sitzen, ins traditionelle Amerika. Sind das für Sie auch in dieser Hinsicht verwandte Bücher?
Also so gesehen vielleicht ja. Der große Unterschied ist natürlich, das ist tatsächlich die Ecke, aus der ich komme. Und durch Amerika bin ich natürlich mit den weit aufgerissenen Augen des Fremden gelaufen, der sich das alles anguckt, was er nicht kennt. Und dann kam ja noch dazu, dass in dieser Zeit auch noch meine Mutter gestorben ist, als ich in der Gegend war. Und das brachte nochmal eine ganz andere Farbe in die Dinge. Ich hatte mir vorgestellt, dass ich da einfach mal im Wald bin, in dieser Yachthütte, einige Monate und das alles erlebe. Und in der Wirklichkeit war es dann so, dass ich im Grunde genommen gependelt bin zwischen der Yachthütte und einem stillen Zimmer, in dem ein sehr langes Sterben stattfand.
Das Sterben ihrer Mutter ist auch ein Thema in diesem neuen Buch Heimkehr. Ich bin auch auf diese Frage nach den Parallelen gekommen, weil es mir auch sozusagen, wenn man es mal politisch fassen will, auch beide Bücher eine Frage zu sein scheinen nach dem, ja, nach konservativeren Regionen, nach konservativeren Traditionen, sowohl in den USA als auch in Deutschland. Wäre das nicht auch eine Parallele zwischen beiden, ja, Wanderungen oder Forschungsvorhaben?
Also das Ländliche und das eine Region, in der das in der Herkunft eine größere Rolle spielt als vielleicht in Friedrichshain. Ja, das ist so, da haben Sie sicher recht.
Und mir ist das auch wieder so durch den Kopf gegangen, weil ich mich erinnerte, wir haben auch damals ein Gespräch geführt über Heartland 2011, dass Sie da mit großer Sympathie auch erzählen von den Menschen, die Sie da treffen im mittleren Westen. Kernige Typen, die natürlich Waffen tragen, die schimpfen auf Washington und die Zentralregierung. Und ich dachte dann heute, das sind wahrscheinlich zumindest einige der Leute, die dann später auch Trump gewählt haben, oder? Die Sie da kennengelernt haben?
Das sind mit Sicherheit sehr viele Leute, die Trump gewählt haben, die ich da kennengelernt habe. Und ich muss eines dazu sagen, wenn ich heute sehe, wie polarisiert Amerika ist, also die USA, und wie scharf da geschossen wird, dann am Ende tatsächlich auch mit Waffen in der einen oder anderen Situation, dass diese Schärfe, die habe ich damals nicht erlebt. Also ich habe ich glaube, ich habe in diesen 3 Monaten, in denen ich durch den Mittleren Westen gelaufen bin, glaube ich, niemanden kennengelernt, der für Obama gewesen wäre, der ja damals noch regierte. Und insofern, ja, Sie haben sicher recht. Also ganz viele Leute, die in meinem Buch vorkommen, werden wahrscheinlich Trump gewählt haben. Aber diese vollkommene Verbitterung, diese bis in die irrwitzigsten Verschwörungstheorien reichenden Ideen und Ideologien, das ist mir nicht entgegengekommen. Die Leute hatten ihre Gründe. Die hatten ihre Gründe und die haben sie mir ganz ruhig erklärt. Ich erinnere mich zum Beispiel, dass ich bin irgendwann zum Friseur gegangen und kam wieder in das übliche Gespräch mit dieser Krankenversicherung und Obamacare und dem ganzen Kram. Und dann legte der mir in ganz kühlen Worten auseinander, wie so seine Lebens- und Altersplanung finanziell ungefähr ist. Und wenn Obamacare kommt, also diese neue Krankenversicherung, dann bringt das seine Altersplanung durcheinander, weil dann das finanziell so nicht mehr stimmt, wie er sich das gedacht hat. Das hat er mir ganz kühl erklärt. Er hatte seine Gründe für das, was er dachte. So. Und so ging es mir eigentlich mit den meisten Leuten. Also verrückte Fanatiker und Wahnsinnige habe ich eigentlich kaum getroffen.
Aber ich frage auch danach, weil ich mich dann auch gefragt habe, ob diese konservative Erfahrung oder diese konservative Haltung, wenn wir sehen, wie das in den USA umgeschlagen ist, eben in die Zustimmung für einen Rechtspopulisten wie Trump, wenn Sie jetzt die Begegnung mit solchen konservativen Haltungen in Deutschland, sehen Sie da, haben Sie da manchmal gedacht, könnte das auch in ähnlicher Weise umschlagen, wie das in den USA passiert ist, in diesen Regionen, wo Sie das dort kennengelernt haben?
Also da habe ich überhaupt keine Gründe, das anzunehmen aufgrund meiner Zeit dort. Das ist was ganz anderes. Also natürlich gibt es da was Konservatives. Das Konservative besteht aber darin, dass die Leute ihre Lebensform lieben und gerne behalten möchten und das auch tun. Das hat aber nichts damit zu tun, dass sie auf die Straße rennen und brüllen oder irgendwas. Sondern das hat einfach damit zu tun, dass sie dieses Leben so leben, wie sie es gerne haben. Und niemand hindert sie natürlich daran und wer sollte auch. Und dazu gehört meinetwegen das Schützenfest. Das ist der Höhepunkt des einen Ortes da, der in der Nähe meiner Hütte liegt. Die feiern das alle 3 Jahre und dann kommen alle, auch die nach Berlin gegangen sind, die kommen zurück zu diesem Schützenfest. Oder die längst in der Stadt leben. Also das Dorf ist dann so voll wie sonst nie. Und die lieben das auch. Ja. Auch die im Friedrichshain sitzen inzwischen oder in Kreuzberg oder was weiß ich wo.
Wolfgang Büscher, Heimkehr heißt sein Buch, jetzt erschienen im Rowohlt Berlin Verlag. Ich danke Ihnen sehr für diese Stunde hier im Deutschlandfunk Kultur.
Dankeschön.